Shopcast FM. Grundrauschen. Mit Carmen und Niklas.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grundrauschen von Shopcast FM. Heute geht es um Imposter. Und natürlich bin ich nicht alleine. Ihr wisst es, Carmen ist da. Hallo Carmen.
Hallihallo.
So, bevor wir einsteigen, würde ich ganz gerne ein bisschen was schon vorab erzählen, und zwar worüber wir hier eigentlich reden. Du hattest ja gesagt, Imposter-Syndrom, da siehst du dich, da möchtest du drüber sprechen.
Jawohl.
Jawohl, genau. Und wenn man jetzt danach sucht, bekommt man tatsächlich schon als ersten Wikipedia-Artikel Imposter-Phänomen, teilweise auch Imposter-Syndrom, Hochstapler-Phänomen oder Hochstapler-Syndrom genannt. Und um das einmal einzuordnen, würde ich jetzt einfach kurz sagen, was Wiki dazu sagt, und dann sprechen wir drüber. Und vorher sage ich auch noch kurz, was der Unterschied oder was ein Syndrom eigentlich ist, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also ja. Nicht du und ich, sondern ihr zuhört.
Wobei das auch wirklich ein Teil dieser Debatte ist, was sich so im Laufe unseres Gesprächs bestimmt auch nochmal verdeutlicht, weil ich ja genau darüber sprechen möchte, warum es das Imposter-Syndrom nicht gibt.
Genau. Aber das war einmal, wir quasi die offizielle Lesart kennen. Und dieses Imposter-Phänomen-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene an massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge leiden und glauben. Und das ist der Kern so ein bisschen, dass sie anderen vorgemacht haben, sie seien kompetenter, als sie es tatsächlich sind, obwohl es eindeutige Beweise für ihre Kompetenz gibt. Das heißt, wenn du dich objektiv betrachtest, du kannst das, aber du glaubst es dir selber nicht. Das ist so ein bisschen das Ding. Und Syndrom bezeichnet eben in der Medizin und der Psychologie eine Kombination von verschiedenen Krankheitszeichen, die typischerweise gleichzeitig und gemeinsam auftreten. Das heißt, bei einem Syndrom reden wir von klinisch von einer Krankheit, die sich eben durch verschiedene Symptome ausdrückt, aber kein einzelnes. Hast du Grippe, aber hast ein Syndrom, verschiedene Sachen, die man eben so in dieser Sammelbezeichnung so nennt. Genau, so viel zu Wikipedia.
Genau.
Jetzt sagst du, ja, Wiki hat voll recht, weil eigentlich spricht man immer über Imposter-Syndrom. Ne?
Genau, komischerweise irgendwie immer über das Syndrom, und das hat mich tatsächlich schon immer gestört, weswegen ich auch immer dafür plädiere, es Phänomen zu nennen, damit man aus dieser Verantwortung des Individuums weggeht hin zu einer Verantwortung der Struktur, also der Gesellschaft oder der Begebenheiten drumherum. So bei Syndrom ist irgendwie immer der Einzelne so in der Verantwortung, das für sich zu wuppen und am besten viele Coachings zu machen, irgendwie an sich zu arbeiten und dieses Syndrom zu bewältigen. Und Syndrom ist eben fernab davon, dass es ein Begriff für eine Störung ist, was ein Imposter-Phänomen eben nicht ist. Es ist einfach keine Störung, sondern es sind Ausprägungen, aber eben keine individuelle Störung. Und die beiden Frauen, es wurde 1978 zum ersten Mal als Phänomen beschrieben, ist schon eine Weile her, das ist so im Rahmen von Studien zu hochleistenden Frauen passiert. Und da stieß man eben auf dieses Phänomen und hat es auch als Phänomen beschrieben. Und die beiden Finderinnen sprechen sich auch aktiv dagegen aus, dass es eben Syndrom genannt wird, weil es ihnen irgendwie wichtig ist, es als Phänomen zu betrachten. Aber trotzdem betrachten die beiden es als Problem des Individuums.
Jetzt muss man dazu sagen, du bist auch nicht ganz unbeleckt im Thema Psychologie, ne? Also das Jawohl. Vielleicht noch kurz als Einordnung deiner Person. Okay, aber das davon abgesehen, ja gut. Reden wir denn dann über Wo das Problem liegt oder ob das Problem überhaupt existiert? Oder?
Das Problem existiert auf jeden Fall. Das Spannende ist ja, dass es inflationär verwendet wird. Dass also wirklich fast jeder, der mal einen Talk halten muss, der vor einem Bewerbergespräch steht, der irgendwo sich in einer Situation befindet, die ihn verunsichert, sagt, oh, ich habe irgendwie voll das Imposter. Und es gibt Untersuchungen, es gibt Studien, die sagen, 70-80% aller Erwachsenen sagen von sich, ich habe unter diesem Syndrom oder unter dieser Ausprägung schon mal gelitten. Wenn das so viele sind, kann es ja schon kein Syndrom mehr sein. Dann ist es ja eine normale Begebenheit im Grunde, zumindest hoffentlich. Und dann ist ja die Frage, warum muss eine Unsicherheit, die komplett normal ist, also jeder ist verunsichert, wenn er einen Auftritt hat oder wenn er vor einem Bewerbungsgespräch steht, und diese Unsicherheit hat auch einen Sinn. Also die ist auch wichtig, dass man ängstlich ist, weil dann versucht man halt das Beste zu geben. Und natürlich stellt man sich da auch ein bisschen kritisch in Frage. Aber das ist eben kein Imposter. Und Imposter, um das auch nochmal zu beschreiben, weil ja, man denkt, andere merken, dass man es nicht kann. Das Schlimme ist, man selber attributiert sich ein Nicht-Können. Also wenn du etwas total Gutes machst auf der Bühne, dann denkst du, okay, das war jetzt auch super vorbereitet von den anderen. Das war jetzt aber auch, weil das Thema für alle auch irgendwie komischerweise spannend war. Du denkst, wenn du wirklich unter diesem Phänomen leidest, dass das was Gutes passiert. Du hast eine gute Note geschrieben, du hast den Job bekommen. Dann sind es Zufälle von außen. Die haben nichts mit dir zu tun. Wenn du aber irgendwas machst, was schlecht ist, du schreibst eine schlechte Note, du warst irgendwie ein bisschen schlechter auf dem Vortrag, bist du hundertprozentig schuld. Und also alles Gute wird äußeren Umständen zugeschrieben, alles Schlechte schreibst du dir zu. Und das ist so dieses Imposter-Phänomen. Und das ist nicht das, was passiert, wenn man Angst vor einem Auftritt hat oder vor einem Bewerbungsgespräch. Dann gehst du nicht nachher raus, wenn du, also normalerweise gehst du nicht raus, wenn du einen Job bekommen hast und denkst, ich bin scheiße, aber die anderen haben es nicht gemerkt. Sondern denkst, ja, okay, super, ich habe es doch gut gemacht und irgendwie.
Ich finde auch das deutsche Wort ganz schön, weil bei Imposter sagt zwar das Gleiche, aber Hochstapler drückt es nochmal schöner aus. Und das, ich muss ja persönlich sagen, du sprichst hier quasi mit jemandem, der von sich behauptet, das zu haben. Und das beschreibt das eigentlich auch ganz gut, was du gerade gesagt hast. Also ich habe, wenn ich von außen positive Rückmeldung bekomme, ordne ich das erstmal ein als, ja, entweder du weißt nicht genug übers Thema, um zu beurteilen zu können, wie schlecht ich bin. Das ist ja auch noch so eine Ausflucht, die man hat.
Ja.
Oder eben irgendein Grund findet sich immer, warum die Person nicht erkennt, dass das eigentlich schlecht war. Also nicht, dass ich unbedingt schlecht bin, sondern auch, wenn ich jetzt meine Bühnenauftritte angucke oder mir nachher nochmal einen Podcast anhöre, dann ist meine emotionale Reaktion immer darauf, hoffentlich merkt das keiner. So, von daher, ich weiß nicht, 70-80% halte ich auch für ein bisschen viel und du hast auch völlig recht. Also dieses, ich habe Angst, Versagensängste ist das ja eigentlich. Es sind ja nicht Versagensängste, sondern es ist die tiefe Überzeugung. Also andersrum, ich gehe ja auch trotzdem gerne auf die Bühne, weil ich weiß, das funktioniert. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß nur nicht, warum die Leute den Mist feiern. Das ist eher so das Ding.
Ja, in den, also es gibt, also ganz am Anfang begann das Ganze so mit psychologischen Studien, wo man eben dieses Individuum sehr, sehr im Fokus hatte und eben dachte, okay, so wenn du dich so fühlst, musst du das auch wuppen. Das ändert sich mittlerweile so, weil man hat irgendwie herausgefunden, welche Gruppen unter diesem Phänomen besonders leiden. Und das war dann irgendwie ganz spannend, weil es sind, das denkt man sich jetzt fast schon, Frauen, das sind überwiegend Frauen, schwarze Frauen, dann nochmal allen voran und ethnische Minderheiten und Menschen, die haben, das hat einen Namen, die aus ihrer Familie die ersten College-Besucher sind. Das ist irgendwie First, blablabla.
Weißt du, was du meinst?
Ja, Begriff, aber genau, so First, das erste Mal irgendwie so von meiner Familie, blablabla, so. Und die haben das auch. Und da gibt's eben auch Untersuchungen zu, warum zum Beispiel Studierende von ethnischen Minderheiten besonders oft das College abbrechen oder so. Und da wird dann eben gesagt, okay, die haben das ganz viel. Und da ist dann ja nicht die Sache, oh, okay, liegt wohl in der Natur von Frauen oder irgendwas, die müssen an sich arbeiten und dann kriegen die das schon hin. So, da hat man halt geguckt, woran liegt das? Und damit begann so ein Switch in diesem ganzen Imposter-Betrachten, weil man jetzt gemerkt hat, okay, es ist nicht unbedingt das Individuum. Das Individuum reagiert auf etwas. Und auf was reagiert es denn? Und was ist denn das, was das Individuum tut? Und da gibt's den schönen Begriff, den ich super klasse finde, und das ist Proof of Belonging, dass man die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt ist, zu beweisen, dass man doch das Recht hat, da zu sein und auch gut zu sein oder so. Und dieses Gefühl, warum man das nicht ist, das passiert tatsächlich in diesen Strukturen, weil es sind oft Mikroaggressionen, es sind kleine Sätze, kleine Ausdrücke, es sind hochgezogene Augenbrauen bis hin zu Sprüchen mit, ach, Frauen können ja nicht richtig einpacken oder irgendwas, die einem halt immer so dieses Gefühl geben, okay, ich muss es beweisen, ich kann nicht einfach sein, also ich bin nicht auf einem Null, sondern ich bin eigentlich in einem Minus und muss mich irgendwie da rausarbeiten. Und dadurch wird dieses Phänomen eben auch sehr geprägt. So, und deswegen gibt es im Prinzip zwei Ansätze, mit denen man das bekämpfen müsste. Das ist durchaus das Individuum. Also klar muss man irgendwie auch realisieren, dass man irgendwie in diese Falle getappt ist und da sicherlich auch eine gewisse Stärke entwickeln. Aber es ist eben auch die Struktur, in der man sich befindet. Das wird jetzt bei dir nicht unbedingt der Fall sein. Also Sie werden nicht jetzt denken, okay, ne, so Niklas ist aufgrund irgendeiner Art nicht befähigt, das auf der Bühne zu machen, das wird dir sicherlich nicht vermittelt werden, aber trotzdem bringst du das wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen mit, ja, dieses Gefühl.
Also das hatten wir in der letzten Grundrauschen-Folge,
ja, genau.
Wo das herkommt. Hört
derjenige, gerne rein. Höre bitte die vorherige Folge, genau. So, also es gibt,
ich muss aber eine kurze Frage stellen. Also es geht ja im Prinzip so ein bisschen auch um emotionale Sicherheit in einer Gruppe oder in einer Situation. Und ich kenne auch durchaus Menschen, die haben so eine innere Ruhe oder so ein inneres Scheißegal, die kratzt es nicht, was andere von ihnen denken. Also in dem Sinne würde ich dann rückschließen, dass auch vor allem Menschen betroffen sind, die vielleicht auch so emotional unsicher sind, dass sie äußere Bestätigung brauchen. Also es gibt ja durchaus, du bist auf der Bühne, die Leute buhen dich aus, aber du bist zufällig Präsident der Vereinigten Staaten und sagst, mir geht's gut.
Ist vielleicht jetzt,
you know?
Ich meine, der hat in die pathologischen Muster wollen wir jetzt gar nicht reingucken. Aber
nein, das war auch nur ein Beispiel, weil es alle kennen.
Ja, aber es geht im Grunde genommen um Perfektionismus, glaube ich. Also ne, dieser Moment, wo ich dastehe und denke, ich bin toll und ich mache das super. Die das eher so ein bisschen, ich sag mal, narzisstischer sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner da vorne steht. Also und sich wirklich, oder jeder findet sich 100% geil, kann ich mir nicht vorstellen, der jetzt auf einer Bühne steht. Also alle haben im besten Fall gewisse Zweifel. Wenn nicht, würde ich sagen, ist das pathologisch. Und
ja, oder ihnen ist es egal.
Ja, und die Frage ist ja, ne, woher kommt oder was ist dieser Perfektionismus, der einen da antreibt? Und wir leben in einer unglaublich perfektionistischen Gesellschaft. Also sind die Ansprüche
jetzt
auch irgendwie hoch.
Jetzt kommst du mit dem Begriff um die Ecke Perfektionismus. Also ich habe eigentlich nie den Anspruch, Dinge perfekt zu machen. Mir geht es, wenn eher darum, Dinge so zu tun, dass sie den Anforderungen genügen. Das ist aber nicht Perfektionismus.
Das hängt davon ab, wer die Ansprüche definiert. Also in dem Moment definierst du sie ja und du legst die Latte ziemlich hoch. Oder du glaubst oder du interpretierst das, die Ansprüche von außen und nimmst sie als die deinige an. Also wenn ich mal Niklas auf der Bühne nehme, glaube ich, sind deine Ansprüche sehr hoch.
Ich weiß nicht. Also der Grundanspruch ist ja eigentlich nur, die Dinge, die man tut, bewusst zu tun. Also mich ärgert es immer, wenn Dinge passieren und ich nachher merke, das wäre anders sinnvoller gewesen, weil das bedeutet, dass ich mich nicht korrekt vorbereitet habe, dass ich das nicht genug durchdacht habe. Und dann fällt mir das nachträglich auf. So, keine Ahnung, ich hätte noch dies, das sagen müssen oder... Wir wollen jetzt nicht meine Bühnenauftritt auseinandernehmen, darum geht's nicht. Wir können auch andere Sachen nehmen. Kann aber, wenn ein Blogpost rausgeht und ich im Nachhinein feststelle, da fehlt eine Information oder sowas, dann ist das einfach verfehlt. Oder die Formulierung ist missverständlich.
Im Prinzip in Ordnung. Das hat ja im Grunde genommen dann jeder. Oder ist das nicht, also das würde ich als das Normale einstufen.
Aber das meine ich. Also wo sind, wenn jetzt jemand das Imposter-Syndrom hat, woran erkennt die Person, oder Entschuldigung, Phänomen, woran erkennt die Person, dass es nicht falsch gesteckte Ansprüche sind, die sie ihrer Ansicht nach nicht erreicht, sondern objektive Dinge? Ja. Also weil sobald ich selber objektiv sagen kann, anhand von den Sachen ist es nicht gut, dann haben halt alle Unrecht, die es gut finden oder denen sind Sachen egal.
Ja.
Aber gibt es eine objektive Messlatte?
Also ich glaube, ich würde genau erstmal da ansetzen und mir überlegen, wann betrachte ich etwas als gelungen und wann nicht. Also dieses Externalisieren und Internalisieren. Wenn ich etwas gut mache und denke, ich habe damit nichts zu tun und wenn ich etwas schlecht mache und denke, genau das ist mein Fehler, während das schon mal, glaube ich, so die Momente, wo ich bemerken würde, hier läuft was schief. Also wenn ich nie denke, dass das, was ich tue, aus mir heraus gut gemacht worden ist, bist du irgendwie in der Falle.
Punkt. Das heißt also, wenn ich jetzt was betrachte, was ich gemacht habe, keine Ahnung, als Agenturchef habe ich jemanden eingestellt und hoffe, dass der mich jetzt nicht doof, sondern kompetent findet. Mhm. Also mit dem Imposter-Phänomen wäre das ja auch so eine Situation, wo du als Agenturchef sagst, oh, zum Glück hat er nicht gemerkt, dass ich das hier eigentlich nur so aus Zufall mache und die Agentur mir so zugeflogen ist. Na, das wäre ja auch so ein typisches Ding. Mhm. Und dann wäre quasi so ein Ansatz, den du jetzt beschreibst, zu sagen, ich habe Dinge gut und schlecht gemacht und das ist okay und ich bin stolz auf die guten Dinge und die schlechten. Mhm. So, und das wäre so eine gesunde Einstellung dazu. Und nicht so, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte, dass es ideal wäre. Und deswegen bin ich ein schlechter Mensch.
Mhm, genau.
Es betrifft also Erfolge feiern.
Ganz oft so Überleister. Also medizinisch studierenden Nutzer. Top-Manager. Mhm.
Ja, so, ja, da so bin die, ich raus.
Ja. Ja. Und also ich habe es zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ich bin in einer Runde von 10 Männern die einzige Frau und wir alle sind irgendwie so mit Expertenhütchen da und sitzen da und sollen schlaue Dinge sagen. Dann denke ich, dass ich da sitze, weil sie irgendwie überlegt haben, wir brauchen aber auch eine Frau.
Das ist aber nicht Imposter-Syndrom, sondern das ist in 90% der Fälle realistisch.
Absolut, absolut. Aber das, was daraus wird, ist dieses Phänomen, weil ich da sitze und mich mit dem, was ich sage oder beitrage, nicht mehr wohlfühle.
Ja.
Also es ist kein neutraler Rahmen.
Weil ich weiß, ob du geduldet oder gewollt bist.
Genau. Aber in jedem Fall werde ich dezidiert betrachtet. Es ist fast unmöglich, dass das nicht passiert, dass wenn ich etwas sage, es konzentrierter, nenne ich es mal neutral, betrachtet wird, als das, was die Männer in der Runde sagen.
Ich würde sogar fast, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, sagen, als Frau hast du sogar die Chance, ganz oft gar nicht ins Imposter-Phänomen zu rutschen, weil zum Imposter-Phänomen gehört ja, dass die Umwelt das anders bewertet als du. Und gibt's das Gegenteil? Also, dass man weiß, man macht Dinge gut, aber die Umwelt spiegelt ein Mäuschen. Passt schon.
Ganz bestimmt. Und oft ist es ja ein Prozess, weil dieses immer wieder durch eben kleine Ausdrücke oder große mitzubekommen, eigentlich wirst du hier nicht ganz für voll genommen, eigentlich gehörst du hier nicht richtig hin, eigentlich lalala, dann verändert es deine Wahrnehmung. Am Anfang bist du vielleicht noch davon überzeugt, du bist hier richtig und gehörst hier genau hin, aber das nimmt halt so im Laufe der Zeit ab. So war es auch bei den Studierenden. So am Anfang waren die eigentlich, ey, geil, ich studiere jetzt und gehöre hier hin. Und im Laufe der Zeit wurden sie halt immer unsicherer und haben irgendwann ihr Studium abgebrochen.
Es führt jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber tatsächlich habe ich neulich einen Film gesehen. Extrawurst.
Es ist. Das klingt vielversprechend.
Es ist eine deutsche Komödie mit Harpe Kerkeling, die eine deutsche Komödie ist. Da muss man sich mit abfinden, ja, also mit allem, was dazugehört. Aber es ist nicht Til Schweiger, also wir haben noch Glück gehabt. Aber nein, also, und das Schöne ist, da geht es bei der Extrawurst, entzündet sich in einem Tennisvereinsheim an dem Kauf eines neuen Grills eben eine filmlange Diskussion mit lustigen Vorkommnissen, weil der Türke braucht ja einen eigenen Grill. Mhm. So, da ist ein türkischstämmiger mit dabei und der lebt aber quasi seit seiner Geburt in dem Kaff, ist seitdem auch eben Mitglied im Tennisclub, aber er ist bis heute der Türke. Und das, was dieser Film schön macht oder warum ich ihn gerne geguckt habe, ist, weil es so ein bisschen zeigt, was immer so auch beim Thema Frauen im Raum steht, das ist systematische oder strukturelle Probleme. Und das ist halt so ein wahnsinnig abstrakter Begriff.
Ja.
Also der Film setzt da ein richtiges Spotlight drauf. Kann ich sehr empfehlen, mal zu gucken. Wie gesagt, es ist eine deutsche Komödie, jetzt nichts groß erwarten, aber das macht er gut.
Ja.
Ich finde ihn auch lustig, aber ich mag auch Harpe Kerkeling, andere Geschichte.
Ja. Aber wenn man daraus mal, das wird jetzt nicht in diesem Film vorgekommen sein, nehmen wir mal an, man unterstellt Türken, dass sie nicht gut grillen können. Und man würde dann immer irgendwie nur, aber pass aufs Fleisch auf. Irgendwie immer irgendwelche Witzchen machen, irgendwas so. Und irgendwann wird er das internalisieren und wird denken, irgendwann merken sie, dass ich wirklich nicht grillen kann. Und dann beginnt es irgendwann problematisch zu werden. Und er, selbst wenn er gut grillt, wird er nicht denken, das ist jetzt, sondern weil ich kann es ja nicht. Das wissen ja alle. Das ist ja allgemein bekannt. Und das ist halt ein Prozess. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Also das ist tatsächlich irgendwas, was so im Laufe der Jahre entsteht auch.
Naja, ich finde es gar nicht so unrealistisch, die 70-80%. Schon zu hoch, aber tatsächlich, wenn man uns auf die weiblichen Teile der Bevölkerung mal anschauen, dann ist das relativ selbsterklärend. Sobald du dich halt in einem männerdominierten Umfeld verstärkt bewegst, wird dir das schon beigebracht, dass du nichts kannst. Aber unter Männern ist das halt auch so ein Ding. Also gerade bei, wenn man sich jetzt so die typische Beziehung zwischen dem Stift und dem Meister anguckt, also in der Lehre oder sowas, dann bist du halt, also das gibt ja diese ganzen Rituale, ne? Also wenn du jetzt guckst, dieses, keine Ahnung, geh mal Blinkerwasser holen oder Libellenwasser oder was auch immer. Das sind so Sachen, da wird dir halt schon früh beigebracht, dass, also es ist ein bisschen anders, aber es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Dieses, ich bin hier in einem Umfeld, in dem ich mich aktiv behaupten muss. Hier geht es um Kampf, hier geht es um Gegeneinander, um Beweisen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen Leuten Spuren hinterlässt.
Also gerade sobald es irgendwie competitive wird, also gerade ab dem Moment, glaube ich, birgt es einfach die Gefahr. Und das haben ja auch genau diese, ne, bist du Manager, bist du Medizinstudent, Studierende, dann bist du ja automatisch irgendwie in einem Bereich, in dem es sehr, sehr konkurrenzlastig zugeht. Oder
aber die schlechte Art, es gibt auch gute Konkurrenz.
Ja, oder es eben sehr genau auf deine Leistung geguckt wird, was auch immer. Ich fand noch einen Aspekt schön und bemerkenswert, nämlich, wozu dient es denn? Also nehmen wir mal wirklich an, man leidet jetzt darunter und stuft alles, was man gut macht, als von außen ein. Und alles, was man schlecht macht, ist aus einem selbst gekommen. Was ist der Sinn? Was ist der psychologische Sinn dahinter?
Oh, das ist eine tiefe Frage. Ich wollte nachher noch darüber reden, ob das überhaupt die Schuld des Umfeldes ist, weil es kann ja immer noch sein, dass du das zwar so erlebst, aber du bist halt einfach nicht für das Umfeld gebaut. So kann man das ja auch lesen.
Nein.
Kann man. Ich meine, ja, es gibt ja keine Ahnung, wenn du sagst, du möchtest Bergrettung mit dabei sein, dann brauchst du bestimmte physische Voraussetzungen.
Ja, das ist ja was anderes.
Und ja, wieso? Aber auch wenn du sagst, du möchtest Fluglotsin werden, dann brauchst du bestimmte psychologische Voraussetzungen, sonst kannst du es lassen.
Da stimmt es ja auch 100%. Aber erstmal ganz kurz, warum es gut ist, warum es sinnig ist.
Und würde mich wirklich interessieren, wenn du es weißt, erzähl.
Ich weiß
es. Ich habe keine Idee. Ja, dann hau raus.
Es schützt dich davor, die Verantwortung zu übernehmen, wenn du wirklich scheiterst. Weil wenn du es nicht selber gut gemacht hast, sondern das Außen bedingt, dass du es gut gemacht hast, bist du nicht gezwungen, es nochmal gut zu machen. Also im Prinzip bist du dann aus diesem Wiederholungszwang erstmal raus, weil auch das nächste Mal ist es ja nur von außen gekommen. Das heißt, du bist eigentlich geschützt ein Stück weit und nicht in die Verantwortung genommen, es nochmal so gut zu wiederholen. Und das ist ja der Ultrastress, es nochmal so gut machen zu müssen. Und aus dem Stress bist du dann im Prinzip raus, weil war ja von außen, bist ja unschuldig, hast ja irgendwie mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Und das ist so der kleine Schutz dahinter, weswegen es ja sogar einen gewissen Sinn hat.
Das ist schlau.
Das so zu fühlen, ne? Der Körper macht das irgendwie ganz gut.
Ja, das hat etwas Erleuchtendes. Das heißt, man muss mehr Jack Sparrow sein. Also, achso, vielleicht kennst du das, oder vielleicht kennen Menschen da draußen das auch nicht. Gab mal so einen alten Film, der hieß Fluch der Karibik. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber da hat einer gesagt, ich hoffe, das haben alle gesehen, weil ich das nicht nochmal machen werde.
Ja, genau.
Das passt dann, damit schützt du dich dann auch vor Wiederholung.
Sowas ist das.
Aber das heißt, das würde aber dann ja auch bedeuten, dass ich mir selber nicht vertraue, es nochmal so hinzukriegen. Das heißt, es ist wirklich diese Unsicherheit in den eigenen Fähigkeiten, entweder durch äußere Umstände, weißt du Bescheid, Mäuschen, oder auch weil, in meinem Fall wäre es ja, hört gerne die letzte Folge, ein anderer Grund, wo es gar nicht so sehr die äußere Ja, auch mit, aber nicht nur
auch mit,
die
äußeren aber genau, aber
Umstände
nicht nur.
Sind. Ja. Ja, sondern wo das tatsächlich eine Begründung in der Persönlichkeit hat. Mhm. Okay, und was machen wir jetzt dagegen?
Also der hohe Anspruch wäre, beide Ansichten irgendwie zusammenzuführen. Also wenn es aus dem Außen kommt, muss das Außen sich verändern. Und wenn das Innere es annimmt, was aus dem Außen kommt, muss das Innere sich verändern, damit es das nicht so annimmt, wie es angeboten wird. Also wenn ich in einer Runde sitze und als Frau nicht für voll genommen werde, ist es eben etwas doof zu sagen, Entschuldigung, können wir mal kurz über das Patriarchat reden? Das wird wahrscheinlich irgendwie nicht viel ändern und irgendwie ein bisschen doof sein. Aber ein System irgendwie in irgendeiner Form vielleicht so bewusst zu machen und so sukzessive zu ändern, wäre wünschenswert und es halt nicht anzunehmen. Und zu wissen, okay, hier wird etwas an mich herangetragen oder ich fühle mich jetzt schlecht, weil. Und nicht, weil ich jetzt so schlecht bin, sondern weil die Umstände so sind. Also ich glaube, durch die Realisierung passiert ja schon viel. Und dann ja, müssen halt im Prinzip beide zusammenarbeiten, das Individuum und das System.
Das bedeutet aber auch, sagen wir mal, ich habe jetzt im Büro jemanden, von dem ich das weiß und dem, der eben jedes Mal Blut und Wasser schwitzt, bevor er was abgibt. Weil er Angst hat, dafür aufs Maul zu kriegen. Und wenn es dann doch gut ist, dann sagt er, ah ja, schön, hab ja auch KI verwendet oder was.
Ja.
Also ne, augmentiert ja. Natürlich. Mhm. Aber egal, so, dann wäre es quasi genau das Falsche zu sagen, Mensch Bernhard, Mensch Susi, das hast du fantastisch gemacht, das war super. Weil dann steigt ja nochmal extrem der Wiederholungsdruck.
Und sie werden es nicht glauben.
Das heißt, du kannst einfach sagen, ja, so war super. Hast du genau das brauchten wir. Check.
Genau. Super, super die KI verwendet. Ja, tolles ja, Ergebnis.
Das noch nicht mal, genau, dass man eben einfach sagt, das war das, was gebraucht war und quasi dieses boah, irre sein lässt, weil dann steigt weil du weißt ja dann auch nicht, wie das, also das habe ich ja immer das Problem. Ich weiß ja nicht, was ich gemacht habe.
Ja.
Ich hoffe, dass das nochmal funktioniert. Watch me fly.
Ja. Ja, genau. Ja.
Und aber dieses, Entschuldigung.
Ja, jetzt ein Überloben und oh, Niklas, ey, du warst so toll und irgendwas. Also wirst es mir halt einfach auch nicht glauben. Und ich glaube, es erzeugt halt sofort in Millisekunden Abwehr.
So, das Faszinierende ist, ich würde es glauben, dass du das gerade so empfindest, aber ich würde dir unterstellen, dass ein guter Teil dazu beiträgt, dass wir uns mögen. Und
das ist eben doch
ein anderer
mit
Teil, dass du nett sein willst.
Nee, so nett bin ich nicht.
Deswegen ist auch das größte Lob, glaube ich, da kannst du mal kurz drüber nachdenken und mir zustimmen oder was dagegen sagen. Das größte Lob, dass jemand mit Imposter-Phänomen, der unter einem Imposter-Phänomen leidet, bekommen kann, ist Lob über die Bande. Also der und der hat zu mir gesagt, dass du, weil das ist ungefiltert und das ist ehrlich.
Ja.
Also muss jetzt immer lügen und sagen, ja, der Edin hat erzählt.
Oder ich habe das Publikum beobachtet.
Ja, genau.
Niemand
aber da
hat
kannst
gegähnt.
Du dich irren. Da kannst du dich irren.
Ja, das stimmt.
Okay, aber so lobt man dann am besten Menschen mit Import. Aber ich meine, ich weiß von mir, mich freut es auch am ehesten, wenn ich eben mitkriege, dass Leute ehrlich also über mich gesprochen haben und nicht zu mir gesprochen haben. Gibt es denn was, also du bist ja nun auch Mitorganisatorin der Shopware Community Unconference, die einmal jährlich in Köln stattfindet und fantastisches Kaufticket fürs nächste Mal, danke. Ist eigentlich mehr oder weniger Non-Profit, weil die Leute zu null rausgehen. Andere Geschichte, auf jeden Fall macht ihr da Dinge in die Richtung, dass ihr so eine, ich nenne jetzt mal das böse Wort und nein, wir machen das fast nicht auf. Wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne drunter kommentieren, dann machen wir das in dem nächsten Grundrauschen, dass ihr so eine Art Safe Space aufmacht dafür. Oder ist das jetzt ein neuer Gedanke in deinem Kopf und kommt das nächstes Jahr?
Also ich glaube, wir können viel mehr machen. Also ich glaube, wenn wir uns mal zusammensetzen würden und sagen, okay, wir gehen jetzt mal diese Frage an, wie wir Menschen aus der Ich-mache-es-doch-nur-schlecht-Falle irgendwie rausholen können, dann wäre das toll. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir die Top-Speaker nicht alles, also die dürfen nicht so viele Talks einreichen, weil wir das dann hatten, dass dann die Top-Leute, die es halt einfach auch großartig machen, bekannt sind und die es halt schon so oft gemacht haben, dass sie es auch wirklich aus dem FF schütteln. Die haben dann ganz viel an die Wand gepinnt und dann trauen sich halt die Newbies nicht oder die es halt doch gerne mal probieren wollen würden. So. Und das wollen wir aktiv anregen, dass sich Neue da mehr trauen und da mehr Raum annehmen.
Ihr könntet
das
so machen, dass ihr sagt, samstags, es geht ja zwei Tage, Samstag, Sonntag, Samstag, ist nur Newbies, da darf niemand, der noch schon mal hier einen Talk gehalten hat. Und dann Sonntag die ganzen Schwergewichte.
Ja.
Wäre auch spannend.
Oder andersrum. Ja, aber das
nee,
ist
nee,
das
andersrum ist doof,
Gedanke.
Weil dann wissen die Leute, ach, morgen kommen die Newbies, ich habe Termine, tschüss.
Ich reise schon mal ab.
Ja, aber der wirklich, also jetzt ist ja auch schon so, die letzte Session am Sonntag, wenn du da jetzt nicht in Sona bist, dann kannst du es eigentlich auch lassen.
Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee. Dann haben wir immer Sessions, entweder in denen nur Frauen sind oder in denen eben Frauenprobleme behandelt werden. Das klingt immer so nach körperlichen Problemen, aber halt genau, also diese Thematiken behandelt werden.
Mach mal ein Beispiel, was meinst du, Frauenthemen?
Also zum Beispiel gab es mal eine Diskussion, die ich sehr schön fand, was eine Frau braucht, um gerne in einem Team zu arbeiten oder wie gehen die eigentlich in Vorstellungsgespräche, wie selektieren die eigentlich bei Vorstellungsgesprächen, ob sie sich hier wohlfühlen werden oder nicht, also wie entscheidet man sich für einen Arbeitgeber zum Beispiel, war das mal. Und da hatte dann eine erzählt, dass sie zum Beispiel guckt, ob es Eimer auf Toiletten gibt. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber
du meinst Mülleimer, nicht Putzeimer. Ja. Wenn du einfach nur Eimer sagst, hörst du das so an, so mal gucken, ob da ein Eimer in der Ecke steht, falls ich sprechen muss. Aber das ist ja nicht gemeint. Eine Sache muss ich da sagen. Also das ist aber auch wieder sowas als männliches Wesen in der heutigen Zeit. Fühlt man sich instant bei sowas unwohl, weil das ist ja was, wo ich im Zweifel auch, ne, also ich bin dann der alte weiße Mann, falte die Hände über meinem Bauch, sitze da und gucke in die Frauenrunde und sage, so Mädels, dann lasst mal drüber reden. Mhm. Also da muss bei sowas muss schon explizit dabei sein, Hashtag auch Männer erlaubt oder erwünscht.
Das ist auch sogar so, es kommen wenige. Also leider kommen zu den Frauenthemen fast nur Frauen. Und wenig Männer, wobei ich auch wirklich Aha-Momente habe, wenn da Männer im Publikum sitzen und auch mal ihre Sicht sagen, weil dann manchmal auch klar wird, dass die Probleme, die man hat, teilweise sehr ähnlich sind und das beruhigt einen dann irgendwie. Zum Beispiel, was mache ich, wenn ich eine Party besuche und da ist halt laut Gröl, Sauf, Geräusche.
Oh, das ist und einfach gehen. Also in meinem Fall zumindest. Ja.
So, was tue ich? Wie finde ich da eine Gruppe und so? Und dass das dann eben, ja, auch Männer haben, das ist irgendwie beruhigend. So, genau.
Ich meine, das muss man ja immer so, sowieso sagen, wenn wir über Männer, Frauen bzw. männlich, weiblich gelesene Personen, alles dazwischen und außerhalb oder darüber hinaus reden, die Probleme überschneiden sich immer irgendwie und mischen sich. Also es gibt in jeder, es ist ja auch alles eine Grauzone, es gibt ja in jede Person kann ähnliche Probleme haben, was wenn wir über sowas sprechen, und ich glaube, da müssen wir nochmal kurz sagen, weil wir reden ja schon auch so im Subtext häufiger darüber. Wir reden immer über die Zeit gewachsene strukturelle Dinge. Also das heißt strukturell, und das muss man auch nochmal sagen, strukturell heißt nicht, dass Helmut morgens aufsteht und sich denkt, so, jetzt würge ich den Ladies mal wieder richtig eins rein. Sondern das sind Dinge, die Männern und Frauen oft nicht bewusst sind, weil es halt in Anführungsstrichen normal ist. Und da ist es viel wichtiger, sich darüber bewusst zu sein, dass das so ist. Und dann kannst du immer noch sagen, nö, bei uns gibt's keine Hygienemülleimer auf den Toiletten. Das sollen die Frauen mal irgendwie anders machen. Aber dann hast du dich wenigstens bewusst entschieden, ein Arschloch zu sein.
Ja, genau.
So, Klammer zu.
Ja. Ja, also ich glaube, wenn man es schafft, sich Stereotypen bewusst zu sein, ist das auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt und ein toller Anfang. Und ich glaube, dass das eben was ist, was schon viel passiert, dass auch Männer sich der Stereotypen, Ansichten und auch Äußerungen bewusst werden. Aber ganz viel macht man halt trotzdem, Frauen auch. Und aber ja, diese Bewusstwerdung ist so ein Anfang. Und dann gibt es Dinge, die muss man aktiv tun. Also beginnen tatsächlich auch mit einer Frauenquote. Also auch wenn man sich dann eben nicht wohlfühlt als Frau, diese Quote zu sein.
Ja, da muss man auch dazu sagen, dass das hat jetzt nichts, also Imposter-Phänomen an sich hat ja erstmal nichts mit Frauen versus Männer zu tun.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, dass in gemischten Gruppen sowas eher aufgefangen wird. Mhm. Da haben dann die Strukturen wieder einen Vorteil, weil Frauen halt eher dazu erzogen oder geprägt werden, aufmerksam, sozial und nett zu sein. Und eben nicht Bier saufen, sich auf die Brust zu trommeln, tut auch weh. Ja. Von daher, ja, also ich würde das mal zusammenfassen unter ein Umfeld schaffen, in dem der Fokus ist, dass die Menschen sich zugehörig fühlen und angenommen fühlen und man eben aufeinander Acht gibt. Das ist schwierig, aber das wäre der Anfang. Und für sich selber wäre das eben dieses eigene Leistung annehmen und sich dann nicht versuchen zu pressuren, zu sagen, okay, das habe ich erreicht. Das ist ja auch übrigens, gibt ja auch Sportarten und Länder, in denen bist du meist Weltmeister sowieso und bleibst das für immer. Mhm. Und so ist es ja quasi auch, diese Leistung, die kann dir niemand mehr nehmen. Das hast du geschafft. Ja. Und dann, wenn es beim nächsten Mal fehlschlägt, ja, das ist aber, ich bin trotzdem toll. Guck mal, was ich schon erreicht habe. Mhm. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen die interne Arbeit. Genau.
Ja.
Dann würde ich fast sagen, sind wir schon so ein bisschen auch zeitlich am Ende angekommen. Mhm. Hast du denn eine schöne Schleife, die du an die Folge binden kannst?
Das ist eine gute Frage. Was für ein Schleifchen nehmen wir denn dann? Also, wenn wir es geschafft haben, in den Köpfen etwas ausgelöst zu haben, dass es kein Problem des Individuums ist, wenn es sich nach Imposter anfühlt, sondern dass es vielleicht auch ein Strukturproblem drumherum ist, können wir alle die Strukturen verbessern. Das ist toll, wirklich toll für alle. Und vielleicht auch etwas gnädiger mit uns selber umgehen, wenn wir dann denken, so okay, ich darf jetzt auch unsicher sein. Das ist jetzt auch einfach eine unsichere Situation und das ist okay und das macht mein Körper auch gut und richtig so. Das ist rational, was hier gerade passiert. Dann ist das auch schon mal was Gutes.
Für mich war tatsächlich das, was ich vor allem mitnehme aus der Folge jetzt, dieses der Sinn dahinter, der Schutz vor Wiederholung.
Ja.
Das nehme ich vor allem mit. Gut, in dem Sinne, Carm, vielen Dank für die vielen Worte, die vielen klugen Worte vor allem. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir sind demnächst wieder da, hoffentlich. Ist ja immer noch ein Hobby, also wir haben keinen Upload-Kalender, aber wir geben uns Mühe und freuen uns sehr, dass wir euch unterhalten dürfen und können.
Genau.
In dem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Und tschüss, Carmen. Tschüss.